So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Soweit mir bekannt, sind immer welche da, die ich noch nicht kenne. Andere habe ich schon wieder vergessen. Also, einige von euch wissen es ja, die mich schon länger kennen. Ich wanderte früher sehr gerne. Rucksack, Zelt, einen kleinen Kocher, damit man auch einen Tee kochen kann. Und auf ging's. Bin durch Wales gewandert. In Schottland bin ich gewandert, in Norwegen, ich wandere gern. Manchmal teilweise mit dem Zug dann gefahren und so weiter. Und manchmal sind Reisen sehr schön und manchmal eigentlich gar nicht schön. Und einmal, als ich eine 26-stündige Bahnfahrt vor mir hatte, ich war allein, war ein bisschen deprimiert, fand ich in der Bahnhofsbuchhandlung ein ganz wunderbares Buch, das ich dann auf der Reise regelrecht verschlungen habe. Später habe ich verschiedene Versionen von diesem Buch gekauft und auch verschenkt. Und ich glaube bis heute, dass Gott mir das Buch auch irgendwie in die Hand gelegt hat. Der Titel des Buches war Pilgrim's Progress. Also auf Deutsch Pilgers Wallfahrt. Im englischen Sprachraum war dieses Buch ganz enorm populär. Es wurde 1678 von John Bunyan geschrieben. Das war ein armer Kesselflicker, also war kein wandernder Kesselflicker, hatte eine Familie, war sesshaft. Und der Mann konnte nur lesen, nicht schreiben. Das musste er sich später selbst beibringen. Und wegen seiner religiösen Ideen, da sehr bibeltreu, kam er schnell in Konflikt mit der Staatskirche und ins Gefängnis. Aber wurde relativ gut im Gefängnis behandelt. Dort hat er dann zum Teil auch das Buch geschrieben. So, man kann natürlich dieses alte Buch nicht mehr lesen heute, das alte Englisch. Aber es gibt sehr viele moderne Versionen, oft gekürzt, manchmal angepasst an bestimmte Länder und Kulturräume. Und ich finde das toll. Und in diesem Werk beschreibt der John Bunyan die lange Wanderung eines Menschen zu einem wunderbaren Ziel. Er hat ein Ziel vor Augen, er weiß ungefähr, wo es hingeht. Und die Geschichte beschreibt dann in Bildern und Gleichnissen die Entscheidung eines Menschen, der sich durch das Wort Gottes zum Heil gerufen fühlt und dem Ruf folgt. Er muss seine Heimat und seine Familie zurücklassen und sich durch geistliche Beschwernisse, geistliche Gefahren, geistliche Erlebnisse, Anfechtung und so weiter durchkämpfen, bis er endlich an das Ziel, die Erlösung durch Gott, gelangt. Das war das große Ziel, was der Reisende vor Augen hatte, die Erlösung. Naja, dann gibt es sehr viele Sachen, die dabei beschrieben werden. Es sind alles Gleichnisse für das Leben, das der Christ und Bunyan selber hatte, und zwar geistliche Erlebnisse. So, dann denkt ihr, ach du meine Güte, davor hat er doch schon vor 22,5 Jahren gepredigt. Schon wieder. Keine Sorge, die Predigt werde ich jetzt nicht wiederholen. Ich habe das nur mal aufgefasst und werde das mit einbauen in diese Predigt. Obwohl es eigentlich ganz schön wäre, wenn da doch einige der Lektionen, die Bunyan uns vermittelt, immer wieder wiederholt werden könnten. So, und wenn wir das Buch lesen, stellen wir fest, dass der Pilger alleine reist. Und ich möchte euch auf so eine Reise mitnehmen. Und Bunyan hat da recht. Eigentlich ist jeder Christ ganz individuell jemand, der alleine im Glaubensleben reist. Ja? Es ist seine Wanderung zu Gott im Geiste des Herrn. Es ist seine Wanderung zu dem Ziel der Erlösung aus eigenem Antrieb. Es kann keiner uns zu Gott tragen, es kann keiner uns zu Gott ziehen oder dahin katapultieren oder was immer ihr für Transportformen euch vorstellt. Zug, Bus oder Flugzeug, die uns im Schlaf dahin bringen, die gibt es nicht. die lieben Schüler hier, nicht, das wäre doch toll, im Schlafwagen zum Schulabschluss. Man steigt in der ersten Klasse ein, macht sich's gemütlich und wenn man aufwacht, hat man den Schulabschluss. Der Traum unserer Pädagogik-Politiker. Jedenfalls versprechen sie sowas. Und dann kommt jemand wie ich und sagt, das geht nicht. Tja. Und zu Gott auch nicht. Ja? Da werdet ihr sagen, Moment mal, wir sind doch gar nicht alleine. Jesus hilft uns. Gott zieht uns. Und wir gehen doch gemeinsam als Gemeinde mit Freunden, mit Geschwistern im Glauben. Also eine Art geistliche Wandergruppe zum Ziel. Ja, das ist natürlich richtig. Aber ganz individuell, da meldet sich jemand, ach nee, ganz individuell sind wir eigenverantwortlich. Gehen müssen wir nämlich schon selber. Nicht Gott hilft, aber andere ermutigen uns, aber wir müssen schon selber gehen. Und jeder muss selber entscheiden, ob er noch weiter gehen will, wie lange er gehen will, wie schnell er gehen will. Das ist seine eigene Verantwortung. Wenn er es kann. Es gibt ja Gründe, dass man gar nicht geht. Und auch wenn es Hilfe gibt, man muss schon selber gehen. John Bunyans Hauptfigur in der Geschichte, der Pilger, trifft immer wieder Menschen, die ihn begleiten, die ihm weiterhelfen. Oder welche, die ihn abbringen wollen vom Weg. Oder das Ziel verschleiern wollen in Unterhaltung. Andere trennen sich von ihm und dergleichen. Er ist immer für sich in seiner Entscheidung, was er macht. Ob er zuhört, ob er weggeht, ob er weitergeht, ob er aufhört. Und das mag natürlich auch daran liegen, dass er das so berichtet hat, dass das in seinem wirklichen Leben so war. Er musste gegen den Widerstand der Gesellschaft, gegen die Ermahnung der Kirche, auch sich gegen seine Familie etwas stellen. Also ist nicht gespalten worden, die Familie, aber zu seiner Trauer, die wollten nicht so mitziehen, war auch schwer. Es war so, er war eigentlich allein. Das war sein Leben. Nachher ging es dann, am Ende des Lebens hat es sich dann wieder gegeben, dies Alleinsein und sowas, aber es war nicht leicht. So ganz ist das also nicht richtig, wie wir gesehen haben, dass wir zusammen sind. Denn der Christ reist zwar als geistige Person allein, aber doch mit anderen auf diesem Weg, aber lose. Wir sind nicht ein Verbund. Und damit ist zu John Bunyans dabei ist es John Bunyan sehr wichtig, klarzustellen, dass man nicht reist, weil man mit anderen mitläuft, weil man irgendwie in einem Fortbewegungsmittel sitzt, sondern weil der Prediger das gefordert hat. Nein, natürlich nicht. Ja, man reist nicht, weil jemand sagt, du musst dahin gehen. Ein Prediger sagt das, ein Pastor sagt das. Oder weil es Mode ist. Sondern weil man, warum reist man? Auf Gott sieht. Ja? Nicht? Weil man den Ruf Gottes gehört hat, man schaut auf Gott und geht auf die geistliche Reise. In seinem eigenen Leben musste er sehen, dass er das alleine machen muss. Alleine reisen muss. Hätte er nämlich auf die anderen Menschen geschaut, wäre er da geblieben, wo er war. Nämlich in der bequemen sonntags in die Kirche gehen, Christentum, Staatskirche. Während jeder also alleine wanderte, stellte er natürlich fest, dass sich ja auch andere Menschen zu Jesus bekehrt haben. Und ihm, also Jesus, folgen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Daher bekam Bunyan das Bild, der Weg. Könnt ihr nachlesen, Johannes 14,6, wenn ihr wollt. Und wer das erkannt hat und das glaubt, und Jesus folgt, ist auf dem geistlichen Weg durch das irdische Leben zum Ziel. Das Ziel ist ewige Leben bei Gott. Er wandert dann also nicht wirklich mehr allein, aber wie schon festgestellt, in eigener Verantwortung und im eigenen Willen. Und dieser Weg, das ist nicht ein Wanderweg, wie es gerade modern ist, Pilgerreise in Spanien auf dem Pilgerweg des Jakobus. Ja. Eben ist das ja so ein bisschen interessant, wegen geistlicher Erlebnisse. Ja, spirituelle Erlebnisse, sagt man. Und so, wenn man so als Tourist läuft, aber auch als Christ, man trifft immer andere Menschen, ständig andere Menschen. Und das sind die in der Gemeinde, die Christen und Christen aus anderen Glaubensgemeinschaften. Wir sind alle zusammen auf dem Weg in die Ewigkeit, zu Gott. Manche, die wandern, möchten ja eigentlich sich gar nicht umschauen. Die laufen nur vor sich, trab, trab, trab. Und andere sind sehr aktiv, reden jeden an, wollen mit anderen sich unterhaken und es gibt nichts Schöneres, als mit anderen zu sprechen und mit anderen dann im Wandern, ja, tea to go, so gab es zu Banyan-Zeit noch nicht, ja. Also irgend so ein Teechen zu schlürfen und dann sich mal in ein Wirtshaus zu setzen, auszuruhen, nicht? Da gibt es sehr viele verschiedene Menschen, die einen wollen die Freude teilen mit anderen, die sie haben im Glauben. Die anderen wollen das gar nicht, die einen wollen nur streiten, die anderen nicht und so weiter. Da ist eben jeder Mensch etwas unterschiedlich. Aber wir ziehen doch alle, die wir zu Gott wollen, auf dem gleichen Weg. Der Weg heißt Jesus und unser Wandern ist der Glauben. Nun möchte man es immer so gerne sehen, dass wir alle in der Gemeinde als große Familie sind. Also wer große Familien mag, ich bin da nicht so. Aber es ist nun mal nicht so, wir sind keine große Familie. Geistlich vielleicht, so in etwa, aber eben nur so ungefähr. Gott ist der Vater, wir sind die Kinder, in geistlicher Hinsicht, aber eben nur im Hinblick auf das Erbe. Das heißt, wenn Gott sagt, wir sind Kinder, heißt es, wir erben sein Reich. Aber untereinander sind wir nicht wirklich eine Familie. Wir sind keine leiblichen Geschwister. Wir sind nicht leiblich Vater und Mutter. Und schauen wir uns mal an, was das bedeutet, eine Familie zu sein. In der Realität, also jetzt nicht im Geistlichen. Man wird in eine Familie hineingeboren. Kann man sich schon nicht aussuchen. Gut so, sonst gäbe es in manchen Familien furchtbares Gedrängel. Und in diese Familie, in die man geboren wird, da lernt man eben auch Vater, Mutter kennen, die Geschwister, Onkel, Tanten, Neffen, den Haushund, was weiß ich. Und der Mensch ist so angelegt, dass er auf diese geprägt wird. Das heißt, er nimmt es auf und bekommt ein Bewusstsein, dass sie zu ihm gehören und er zu ihnen. Man ist emotional von den Gefühlen her an die Menschen und an die Gruppe gebunden. Sollte es sein, es gibt immer Ausnahmen. Ja? Und es kann sich auch mal sowas zerstreiten und zerfallen, aber erstmal so ist es allgemein. Wir hatten bei uns eine kleine Ziege, die wurde mit der Hand aufgezogen, Bambi. Und Bambi mochte Menschen. Hunde, okay, Schafe, naja, und Ziegen konnte sie nicht ausstehen. War unmöglich. Ja? Am liebsten bei Menschen, mit Autofahren, alles. Aber ja, konnte sie sehr gut, also nicht. So, und so ist es aber auch, nicht? Das hat Gott in die Wesen hineingelegt, dass sie sich zugehörig fühlen zu der Gruppe, mit der sie aufwachsen. Diese Anlage der Natur, als junges Wesen auf eine Gruppe geprägt zu werden, ist auch dem Menschen angeboren. Später können wir uns auch mit anderen Gruppen identifizieren. Also ihr selber wisst das, ihr wart ja auch mal, glaube ich, Kinder und dann wurdet ihr mal Teenager und so ab 16 vielleicht fängt es an, bei einigen ein bisschen früher, bei anderen später, bei anderen nie, dass man vielleicht sich mit einer bestimmten Gruppe identifiziert. Die findet man großartig. Und was die Eltern dazu immer sagen oder andere, das ist eine andere Sache. Aber man, oh, Da möchte ich zugehören. Ja? Das gibt's auch, aber es ist was anderes. Familie bleibt Familie, diese tiefe innere Prägung bleibt eigentlich. Bei manchen gibt es dann aber so eine Ablösung von der Familie, dass es Konflikte gibt und was weiß ich. So, jedenfalls, normalerweise ist es so, auch für uns von der Gemeinde, wenn wir sagen, dass wir uns lieben, heißt das noch nicht, dass wir auch so gelernt haben, so miteinander auszukommen wie die Glieder einer gut funktionierenden Familie. Das ist ja nicht ohne Reibung. Es gibt ja auch manchmal Ärger in der Familie. Ein Eierkuchen, drei Kinder, jetzt geht der Streit los. Aber es ist etwas anderes. Nur in der Gemeinde ist es nicht so. Da haben wir nicht, wir sind nicht geprägt auf die Menschen. Wir haben nicht dieses Gefühl, dass wir unbedingt dazugehören, auch wenn wir uns um den Eierkuchen schlagen. In der Familie weiß man, Familie bleibt bestehen, alle sind meine Geschwister. Nein, in einer Gruppe, zu der wir später zugekommen sind, ist anders. So, an dieser Stelle möchte ich euch aber bitten, dass ihr euch vorstellt, dass ihr auf einer Reise seid. Entweder wandert ihr, wie ich das früher gern gemacht habe, oder sitzt ein Zug, in einem Bus oder Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas ausgelassen habe. Und falls ihr nicht wandern müsst, dann denkt daran, dass in Flugzeug und Fahrzeug in dieser Reise nicht geschlafen werden kann. Wir sind munter dabei, in unserer Vorstellung jetzt. Und egal wo und wie, ihr müsst euch mit den Mitreisenden auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Flugzeug wart, Touristenklasse, die Knie also kurz unterm Kinn eingeklemmt, nicht? Und kaum sitzt ihr da, legt sich der vor euch nach hinten. Der hinten fängt an, munter zu werden, rüttelt mit den Knien dran. Der nächste will aussteigen. Darf ich mal bitte? Ich muss aufs Klo. Also ihr müsst euch ständig mit auseinander. Oh, was lesen Sie denn da Interessantes in der Zeitung? Hatte ich wirklich mal. In der Zeitung kommt ein Kopf rüber und guckt mir rein. Frage ich, möchten Sie die haben? Ach nö, danke, das geht schon. War ein knuffliger Typ, hat mich nachher wunderbar mit dem unterhalten, hat mir sogar einen Job angeboten, nur kein Geld, aber es war knufflig. Aber es passiert so, nicht? Oder man macht auch mal was falsch, man ärgert jemanden, ohne dass man es vielleicht will. Also das passiert schon. Und vielleicht ärgern die uns. Man kann sich ja die Mitreisenden nicht aussuchen. Aber ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Wer sind diese Mitreisenden? Sie sind alle unsere Nächsten. Es sind Mitreisende auf der Fahrt zum ewigen Leben, Mitreisende im Glauben, Mitreisende, die wie wir auf Jesus schauen. Da sind wir also bei der Reise in der Gemeinde zu Gott. So, und jetzt haben wir einmal festgestellt in dieser Predigt, dass wir auf einer geistlichen Reise sind. Unser Leben im Geist, dass wir in dieser Welt leben. Ich kriege übrigens kein Geld dafür, dass ich jedes Mal hier sage, im Geist, sonst wäre ich reich. Und nun ein Gedankensprung. Vor Monaten kam das Thema auf, was machen wir in den Bibelstunden? Und die Frage war dann, können wir nicht mal besprechen, wer ist mein Nächster? Jetzt haben wir das Bild, wir sitzen auf der Reise mit Leuten zusammen, die sind alle meine Nächsten. Aber dieses Wort kommt kaum vor in der Bibel, in unserem Sprachgebrauch. Aber Jesus wurde danach gefragt und das war ganz wichtig. Denn das Gesetz Gottes, so wie Mose es den Israeliten gegeben hatte, gebot, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. Also wem gilt denn nun die Liebe? Im Lukas 10, 25 bis 37, also Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 37 lesen wir. Und siehe, ein Schriftgelehrter trat auf. Er versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Vermögen und mit deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Da sprach er zu ihm, also Jesus sprach zu dem Mann, der gefragt hat, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen. Dann erzählt Jesus weiter, da kommt ein Levit vorbei, da kommt ein Priester vorbei, die gehen an dem Mann vorüber und schließlich kommt ein Samariter. Und der hilft dem Mann ganz selbstlos. Und Jesus fragt weiter, können wir dann lesen, Vers 36, welcher von diesen dreien dünkt dich nun, also scheint dir nun der Nächste gewesen zu sein, dem, der unter die Räuber gefallen war. Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und tue desgleichen. So, also da kommt dieses berühmte Wort der Nächste vor. Was sonst im Deutschen nur dann vorkommt, wenn man die Bibel liest, liebe deinen Nächsten. Oder, nicht, wenn der Arzt zur Arzthelferin sagt, wer ist der Nächste? Holen Sie den Nächsten. Wenn man auf dem Klo nochmal putzt, für den Nächsten. Also die Abfolge, aber sonst kommt das Wort Nächste nicht vor. Ja. Also, um das zu klären, schauen wir mal in den griechischen Text des Neuen Testaments und da steht für Nächster Plesion, wenn ich das richtig ausspreche. Wenn ich es nicht ausspreche, Leute, das war vor 2000 Jahren, vielleicht hat man Griechisch anders ausgesprochen als heute. Aber dieses Wort heißt Plesion so viel wie der Mensch, der in meiner Nähe ist. Das hebräische Wort dafür im Alten Testament meint aber meistens ein vom Volke Israel oder Menschen des Landes Israel, der mehr oder weniger zum Volk gehörte. Wir würden heute sagen Mitbürger. Aber zur Zeit Jesus sah es nicht ganz so aus. Man grenzte Zöllner und Steuereintreiber aus. Wie auch andere Juden oder Nichtjuden, die man für Volksverräter hielt, weil sie mit den Römern zu eng kooperierten oder die jüdische Lehre nicht befolgten, wie die Samariter. Also der hier geholfen hatte, der Nächstenliebe gezeigt hatte, war ein Ausgegrenzter. Der wurde nicht als Nächster gesehen.
Noch kein Teebeutel dabei.
Und wenn wir uns jetzt genau anschauen, was Jesus da sagte, da steht nichts, wer mein Nächster ist. Ja, hätte mich also dieser junge Mann gefragt, hätte ich wahrscheinlich versucht, eine Abhandlung da kundzutun, wie man das zu verstehen hat, verstehen könnte oder sollte und nicht sollte. Aber das sagt Jesus gar nicht. Er sagt, der gelitten hat, merkte, der Fremde, Ausgegrenzte ist sein Nächster, weil der ihm geholfen hat. Mach das auch wie der Samariter und dann kommst du zu Gott. Er sagt nicht, wer der Nächste ist, die Definition. Das ist überhaupt nicht interessant für Jesus, weil es eben auch für uns nicht interessant ist. Ja, es heißt eigentlich nur, dass wir dem Mitmenschen so begegnen sollen, wie Gott es will, weil es gut für die Menschen ist. Gott will, dass wir dem Mitmenschen freundlich, friedfertig, ehrlich, verständnisvoll, ihn wertschätzend, rücksichtsvoll und so weiter begegnen. So mit ihm umgehen. Nur gut. Eigentlich schön. Und wenn wir das zusammenfassen, stellen wir fest, das heißt eigentlich lieben. Den anderen lieben. Im Sinne vom Neuen Testament. Und damit ist ganz allgemein der Mitmensch, mit dem ich zu tun habe, mein Nächster. Und nun haben wir ja gesagt, Nächster soll heißen der nahe ist. Aber heute wo wir in einem Zeitalter leben, wo wir von allen Menschen etwas erfahren. Bericht aus Teilen der Welt, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Von Menschen, die leiden oder nicht leiden. Ja? Da erfahren wir was und stellen fest, die sind alle meine Nächsten. Wir sind alle mit ihnen irgendwie verbunden. Unsere Einstellung zur Mode kann eine Familie in Bangladesch, in Indien, in Ghana beeinflussen. Gibt es ganz viele Sachen, nicht? Wir sind alle irgendwie miteinander und plötzlich merken wir, Mitmensch, mein Nächster, ist jeder Mensch in der Welt. Das sind Dimensionen, von denen man zur Zeit Jesus noch nicht geträumt hätte. Da waren die Menschen aus anderen Räumen noch Barbaren. Wir haben ja jetzt Leute hier, die fließend Chinesisch können, richtig? Und was ist das Wort für Ausländer im Chinesischen, bitte? Und jetzt legt mich hier nicht aufs Kreuz. Richtig, das habe ich mir gedacht. Und was ist das Wort für Teufel? Das gleiche Wort. Ausländer und Teufel ist das gleiche Wort, wenigstens im Beijing-Chinesisch. Ihr sprecht Taiwanesisch. Habe ich jetzt was Falsches gemacht? Okay, I say it in English. As far as I know, in the Beijing Chinese, the word for foreigner and the word for devil is the same. It's different, yes. Saved, gut, gerettet, ich bin gerettet. Okay. Ich weiß das nur zufällig, weil eine Christin hier aus Bremen hatte was abzuholen in einem chinesischen Geschäft und man fand das nicht, was ihr gehörte, bis man feststellte, da stand drauf, fremde Ausländerin, fremde Teufelin. So, also das hat nun nichts zu sagen, dass die Chinesen meinen, dass alle fremden Teufel sind, aber nicht? Das bedeutete früher, Ausländer war Barbar zur Zeit Jesus und damit haben wir immer noch so ein kleines Problem. Es ist immer noch, wenn man so an Barbar denkt, das Wort kommt ja aus dem Griechisch-Lateinischen, der Gedanke unkultiviert. Und heute wissen wir aber, dass wir alle in einer Welt leben, wo fast jeder mit jedem verbunden ist, auch wenn uns die Kulturen vielleicht fremd wären. So, und damit wäre eigentlich geklärt, wer mein Nächster ist. Und nochmal daran erinnert, auch meine Feinde soll ich lieben. So, zurück zu unserer Reise. Nun ist das Reisen mit dem lieben Nächsten, dem Mitmenschen, oft gar nicht so einfach. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Bus und da sind Leute, die singen. Und das kann ja ganz lustig sein. Vielleicht singen sie sehr schön, das macht uns Freude. Aber es kann auch sehr unangenehm sein. Also wenn ich in einer Gruppe wäre und da würde jetzt das dritte Volkslied aus dem Alpenraum mit Jodeln sein, dann wäre das nichts für mich. Ja. Besten noch von Marianne Rosenberg. Nicht? Andererseits, bei mir, es kann nicht schön genug sein, irische oder schottische Volksmusik oder indische Musik. Und das mögen viele nicht. Ich saß einmal im Bus, war in England, vor mir saß eine Gruppe sich munter unterhaltender, fröhlicher Franzosen. Und hinter mir grunzte ein Engländer, dass er die Franzosen nicht ausstehen kann. Dann fragte ich ihn, wie er denn darauf kommt. Und dann meinte er, die zu hören, da wird ihm schon schlecht. Ja, gut. Warum, weiß ich nicht. Ich fuhr im Zug, 6er Abteil, hier von Bremen, das war also schon über 20 Jahre her, gab es noch 6er Abteil nach Bremen, da irgendwo Richtung Münster. Und kamen Leute, machten auf das Abteil, wollten sich reinsetzen zu und gingen wieder. Und wieder und wieder. Ich dachte, na nun, warum kommt denn hier keiner rein? War mir ja recht. Dann fiel mir ein, Ich hatte eine Wurst, die hatte ich aufgeschnitten, mir aufs Brot gelegt und die roch sehr stark nach Knoblauch. Ja? Also für viele Leute ist Knoblauchgeruch unausstehlich. Ja, das ist ganz erstaunlich, dabei habe ich selbst Knoblauch auch angebaut, aber ich esse jetzt keinen mehr. Als ich Lehrer wurde, ging das nicht mehr. Das kann also, Kleinigkeiten können enorm abstoßend sein. Und da haben wir dann auch ein Problem. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Vieles befremdet uns am anderen, sein Verhalten, sein Aussehen, seine Kleidung, sein Geruch. Da bin ich sehr empfindlich auf Geruch. Knoblauch stört mich nicht, aber manchmal, was so Leute an chemischer Keule hier unter dem Namen Parfum oder Aftershave tragen, da ist unsere Gesellschaft sehr grausam. Aber auch unser eigenes Verhalten als Christen befremdet viele Leute und stößt sie ab. Ja, die sind so heilig. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Wenn uns das Bild von John Bunyan als Christen auf der Reise zum Heil vor Augen steht und uns klar ist, dass unsere Brüder und Schwestern aus der ganzen Welt und aus allen Lebensbereichen, allen Altersstufen, allen sozialen Schichten und so weiter uns auf unserer geistlichen Reise begleiten, dann merken wir, dass wir in der Gemeinde oft ein Problem haben. Die liebenden Mitreisenden auf dem Weg des Herrn, also unsere Brüder und Schwestern, die sind das Problem manchmal. Nicht? Auch wenn wir sie als Brüder und Schwestern im Glauben betrachten, so sind sie von der Natur aus ja doch nicht blutsverwandt. Wir sind nicht mit zu ihnen aufgewachsen, Und der Natur widerstrebt es oft, unseren Geist so zu verändern, dass es Reibung und Probleme nicht mehr gibt. Es gibt sie zwischen Menschen. Wir haben oft Reibung und Probleme zwischen Menschen. Selbst wenn man es nicht will. Man kommt ja nicht immer mit allen Menschen aus. Überlegen wir uns mal, vor einigen Jahren gab es in der Ukraine einen furchtbaren Riss zwischen den Menschen. Die einen waren für Putins Russland und die anderen für Selenskys Ukraine. Der Riss ging durch die Bevölkerungsgruppen, durch die Bewohner eines Dorfes, durch die Glieder einer Familie, selbst zwischen Mann und Frau gab es einen Riss, manche trennten sich. Und leider auch zwischen den Geschwistern in den verschiedenen Gemeinden. In einer Gemeinde, die einen waren für Putin, die anderen waren gegen ihn, welch Elend. Da gibt es viele Beispiele, in Amerika war es zur Zeit des Bürgerkriegs so und so weiter. Und aus einer Gemeinde in Hamburg zog sich ein Bruder mal zurück, weil ihm in der Gemeinde zu viele Probleme waren. Namentlich zu viel Alte und zu wenig Dynamik. Also er war nicht böse auf die, aber sagt, das geht so nicht weiter. Meine Frau und ich halten es nicht mehr aus. Und hat sich dann einer jungen, dynamisch, schnell wachsenden Gemeinde angeschlossen. Kann man verstehen. Aber warum fällt es denn Menschen in einer Gemeinde schwer, mit anderen zusammen zu sein? Ne? Könnt ihr jetzt so also Papier ausgeben, jeder schreibt mal auf, was ihm da einfällt. Das wäre ein großer Bogen Papier vielleicht. So, hoppla, ich bin jetzt hier verrutscht. Also wenn sich jemand unwohl fühlt in der Gemeinde, mag das ja verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, da gibt es die andere gesellschaftliche Schicht mit ihren Verhalten, ihren Denkweisen und Redeweisen, die mir gar nicht gefallen. Da gibt es die andere Altersgruppe mit ihren Verhaltens-, Denk- und Redeweisen, die mir gar nicht gefallen. Gibt es eine andere Kultur mit ihren Verhaltens-, Denk- und Redeweisen, die mir gar nicht gefallen. Da gibt es eine andere politische Ausrichtung, die mir gar nicht gefällt. Und das können die drei, vier Sachen können wir jetzt noch wunderbar kombinieren. Und wir stellen fest, wir Menschen sind nun mal alle sehr unterschiedlich. Aber wir gleichen uns auch darin, dass wir immer eine Gruppe kennen, die für uns unangenehm ist. Mindestens eine Gruppe, wenn nicht noch mehr. Und überall, wo ich war, sagten mir Leute, wie gut sie mit anderen Völkern und Menschen auskämen oder mit ihnen umgehen könnten. Aber dann irgendwann kamen sie damit heraus, dass das nicht für eine spezielle Gruppe gilt. Die wurde dann genannt und dann wurde gleich erklärt, warum nicht, was die alles Dummes und Böses machen. Die Spanier mochten keine Portugiesen, die Thais mochten keine Burmesen, die Sambier mochten keine Sairis, die Simbabwier keine Sambier, die Botswana keine Simbabwer und so weiter. Wenn wir in Sambier, da waren wir Afrikaner, Weiße, Inder und Sambier. Und diese Gruppen waren noch aufgespalten, das lasse ich mal. Die Weißen waren meistens Amerikaner, Europäer und Südafrikaner. Und mit den Indern unterhielt man sich dann und stellte fest, dass man eigentlich nicht so richtig mit den Afrikanern und Amerikanern auskommt. Mit den Afrikanern unterhielt man sich und stellte fest, dass man eigentlich nicht so gut mit den Indern und weißen Großfarmern auskommt. Und die Afrikaner unterhielten sich mit den Indern und man stellte fest, dass man nicht so gut mit den Europäern und Amerikanern auskommt. Die Afrikaner aus Sambia unterhielten sich mit mir und sagten mir, dass sie eigentlich nicht so gut mit den Afrikanern aus Ghana auskämen. Und dann erzählten mir die Ghanesen und die Nigerianer. Also jeder wusste, dass die anderen sich darüber unterhielten. Und wussten, dass sie mit der Gruppe nicht auskamen, zu der man selbst gehörte. Natürlich haben sich die Amerikaner und Engländer über die komischen Deutschen unterhalten. Die Afrikaner haben zugestimmt, ne? Denen kann man ja überhaupt nicht auskommen und so weiter und so weiter. Aber das störte keinen. Das war ein kleiner Mikrokosmos, also eigentlich die ganze Welt zusammen im Kleinen. Aber man lebte nebeneinander, zusammen und doch getrennt und störte sich nicht dran. Wobei ich sagen muss, dass die Afrikaner immer eine unglaubliche Toleranz zeigten und enorm viel Verständnis für uns tollpatschige und tramplige Europäer. Das war bei den Europäern in die andere Richtung nicht unbedingt so. So, jetzt ist mir hier mein Wissen wieder verrutscht. Entschuldigung. Ich muss nämlich aufpassen, wenn ich hier frei predige, Leute, dann stehen wir hier noch um 16 Uhr. Nee, dann sitzt ihr nicht mehr, weil der Hintern wehtut. So, und es war also immer, ist immer sowas, nicht? Bei den anderen Menschen stört mich was. Meistens sagt man, ich verstehe nicht, wie sie dies und das sagen, denken oder machen können. Wir haben hier schon mal über den Turmbau in Babel gesprochen. Ja? Erinnert euch vielleicht. Und das ist nun mal so. Seit der Zeit verstehen die Menschen sich nicht mehr so richtig und müssen erst lernen, zusammenzukommen. Und dabei gilt vor Gott niemand als jemand anderes. Im Kolosser 3,11 lesen wir, dass es da, und dann werden die Völker aufgezählt, keine Griechen mehr gibt, keine Juden, keine Beschnittenen mehr, keine Unbeschnittenen, keine Ausländer, Knechte, Freier, sondern alles in allem ist Jesus. Homogen, gleichartig sollte das sein und ist es vor Gott, aber bei uns Menschen eben nicht. Wir haben da unsere Schwächen. Ich hoffe, ihr versteht. Wir reisen zusammen auf einer langen geistlichen Reise, die uns zu Gott führen soll. Und wir sind alle recht verschieden. Wo Menschen verschieden sind, gibt es schon mal Missverständnisse. Und auch da, wo sie nicht verschieden sind, ich weiß. Aber es gibt sie eher, wenn Menschen verschieden sind, als zwischen Menschen aus der gleichen Gruppe. Und Ehen zwischen Menschen aus zwei verschiedenen Kulturen sind deshalb schon schwierig. Muss ich auch sagen, ich bin ja selbst mit einer Dame aus dem Ruhrgebiet verheiratet. Da gibt es schon mal Missverständnisse, weil es doch anderes Deutsch ist, andere Gewohnheiten und so weiter. Und wenn das schon in Ehen so ist, wie viel mehr dann in Gemeinden? Auweia. Und jetzt denkt er sicher, welche Lösung gibt es? Sambia, Malaysia, jede Gruppe pflegte dort ihre engeren Kontakte möglichst zu den Menschen, die am ehesten zu ihnen passten. Das sind Vielvölkerstaaten, die zwei, die ich genannt habe. Malaysia gibt es mindestens 5 große Gruppen der Bevölkerung aus verschiedenen Kulturen. Sambia genauso, in vielen Ländern, Nigeria, viele Völker, Stämme, Religionen. Und da lebt man dann oft in der Gruppe, zu der man gehört, und im ganzen Land hoffentlich friedlich zusammen. Was würde das für die Gemeinde bedeuten? Also ganz allgemein für Gemeinden, Gottes, Kirchengemeinden. Es würde bedeuten, man müsste ganz viele kleine Gemeinden haben. Die einen für die Jungen, die anderen für die Alten, die einen für die Mittleren, die einen für die Singles, die einen für die Verheirateten, die einen für Leute aus der Kultur, die für die anderen, die einen für die Bayern, die anderen, oh, was da alles geht. Die einen, die gerne alte Lieder singen, die anderen neuen Lieder. Bis zu einem gewissen Grad mag das gehen. Also in englischen Städten, was weiß ich, 10.000 Einwohner und sonntags gehen 5.000 von denen in verschiedene Kirchen und Gemeinden, da geht das. Bei uns sieht es so nicht aus. Wenn wir viele Geschwister wären hier für uns, ne, das wäre klasse. Aber sind wir nun mal nicht. Wir müssen alle miteinander auskommen. Wir können hier noch keine Gemeinde machen mit überwiegend Jungen, mit überwiegend Alten. Oder eine Gemeinde, wo Plattdeutsch gesprochen wird. Wäre ja auch was. Hier in Bremen gibt es die Adventisten, relativ große Gemeinde, und die haben verschiedene Gemeinden. Da gibt es die afrikanische Gemeinde und die deutsche Gemeinde. In der deutschen wird Deutsch gesprochen, in der afrikanischen Englisch und meistens, aber nicht nur, Fanti. Und das kann man machen, geht wohl ganz gut. Benutzen das gleiche Gebäude, arbeiten zusammen, geht gut. Aber wir sind wenige und müssen über Altersgruppen, Sprachgruppen, Kulturen und so hinweg in einem Reisebus, also der Reise zu Gott, sitzen. Und das Ding am Fahren halten, das ist das Problem. Also es ist eher ein großes Ruderboot, in dem wir sitzen und rudern müssen zusammen. Und das kann ganz schön schwierig sein. Und wenn es nicht ist, dann kann es werden. So, und was kommt bei den Christen noch dazu? Neben all diesen kleinen, unwichtigen Dingen? Natürlich die Frage, welcher Kaffee getrunken wird bei der Bibelstunde. Mit oder ohne Milchzucker. Auslegung, ja, wie verstehen wir die Bibel? Die Christen haben sich in zig Gruppen gespalten wegen der Lehre. Und ich kann euch versichern, mir schwirrt noch der Kopf. Ich habe letzte Woche da mal nachgeschaut, bestimmte Lehren bezüglich bestimmter Dinge der Gemeinde aus in der Frühkirche. Was es da alles gibt, ist unglaublich. Das hat die Christen leider sehr gespalten. Und da gibt es Friktion, also Reibungen. Läuft nicht immer alles glatt. Oft gibt es Reibung, unangenehm. Sollte aber keine Risse geben. Und es ist oft eben so, dass Menschen nicht mehr mit Menschen zusammen auf einem Weg gehen wollen, eine Reise machen wollen, die eine andere Meinung haben. Ist nun mal so. Man weiß, manche mögen dann vielleicht auf dem falschen Weg gehen, der nicht zum Ziel führt, da muss man sich trennen. Andere gehen lieber auf dem gleichen Weg, aber mit einer anderen Reisegruppe. Dann lassen wir sie so wandern, wie sie wollen. Wir wollen ja auch, dass man uns so wandern lässt, wie wir wollen, so reisen lässt, wie wir wollen. Das heißt, man sollte andere Leute nicht zu sehr unter Druck setzen. Und jetzt müsste man eigentlich ein Seminar abhalten, wie wir über Multikulti, altersübergreifend, interessensverschiedene Gruppen hinweg zusammen bestehen können als eine Gemeinde und wie wir Konflikte über Ansichten oder Lehrmeinungen bewältigen können. Aber so ein Seminar könnte auch dazu führen, dass wir uns so streiten, dass wir uns endgültig trennen. Wollen wir ja auch nicht. Aber es ist schwer, wir müssen es lernen. Glücklicherweise geht es bei uns noch, wir haben noch keine Konflikte. Aber es ist etwas ganz wichtig, was wir als Gemeinde wissen müssen. Alles wird zusammengehalten mit dem Band der Liebe. Das dürfen wir im Kolosserbrief lesen, Kapitel 3, 12 bis 15. Da schreibt der Paulus den Kolossern, nach denen er ihnen erklärt hat, dass zwar alle aus verschiedenen Gruppen kommen in der Gemeinde, verschiedenen Sprachen, Kulturen, Religionen, zu Christus gefunden. Da schreibt er ihnen, zieht nun an, als Gottes Auserwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat, also gegen den anderen zu klagen hat. Genauso wie Christus euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Über dies alles aber habet die Liebe, welches das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Seid nun dankbar. Also, wir Christen sind alle berufen zu einer Einheit. Das Wort Leib heißt Einheit. Und die wird zusammengehalten durch das Band der Liebe, die Verschiedenheit. Da drin, in dieser Verschiedenheit, sollen eben sein Demut, Sanftmut, Geduld. Aber zusammengehalten wird es durch das Band der Liebe. Und da heißt es, das Band ist, sei das Band der Vollkommenheit. Das Wort Vollkommenheit heißt reif. Also wer reif geworden ist in Christus, wer das Christus mehr und mehr sieht und versteht, wer stark genug ist, der kann dieses Band der Liebe auch haben, dass wir uns alle zusammenhalten. Was nicht einfach ist unter Umständen. Also auf der Reise sind wir also eine Einheit, der Leib Christi. So sind wir gerufen worden. Aber wir sind verschiedene Glieder dieses Leibes. Miteinander auskommen und arbeiten sollen wir für den Herrn. Das müssen wir üben. Heute das Wort, ich kann schon gar nicht mehr hören. Teamfähigkeit müssen wir üben. Aber mehr, nicht? Also, Jesus ist für Menschen der unterschiedlichsten Art gestorben. Für Naturvölker im Urwald genauso wie für Menschen der modernsten Weltstädte. Für Computerprogrammierer wie für Landwirte. Für Leute, die Tee trinken, wie für die, die Kaffee trinken. Aber natürlich sprechen die nicht alle die gleiche Sprache, wenn sie Jesus nachfolgen. Spricht jeder seine Sprache. Trinken auch nicht alle das Gleiche. Und handeln nicht und denken nicht alle gleich. Aber alle sind in diesem Leib Christi vereint. Leider zeigte sich über Jahrhunderte, dass es zwischen Christen immer wieder Streit und Kummer gibt. Groß, klein, furchtbar. Ist menschlich. Das soll nicht sein. Bei uns hier geht es ja recht gut in der Gemeinde. Und dafür danken wir Gott. Höre ich einen Amen dazu?
Amen.
Wir danken Gott, dass es so gut geht, ja. Mag Gott uns helfen, dass wir uns gegenseitig verstehen, gegenseitig tolerieren, aufeinander Rücksicht nehmen und lernen, uns aneinander anzupassen. Mag er uns vor Streit und Missverständnis bewahren. Mag er uns den Blick auf Jesus stärken, der für alle Menschen starb und uns so verband. Und mag er uns das Band der Liebe geben. Amen.